mehr.
Ja, also wir haben zunächst den Pastoralbrief von Michel Sabach, eben der erste Palästinenser, der 1987 zum lateinischen Patriarchen von Jerusalem ernannt wurde. Und ich war damals zum Studium in Jerusalem und ich erinnere mich noch an seine feierliche Einführung in der Altstadt, wie die Ortschristen also wirklich begeistert waren, dass endlich einer von ihnen diesen Rang erreicht hat. Und er freut sich auch bis heute, denke ich, schon nicht mehr der Jüngste, schon über 90, aber er freut sich immer noch hoher Wertschätzung, weil er sicher der hochrangigste Kirchenvertreter ist, der sich auch durchaus zu politischen Themen äußert. Also es gibt so ansonsten gerade in der evangelischen Kirche eine Menge an Pastoren, die auch eine palästinensische Befreiungstheologie entwickelt haben, aber was so wirklich die obersten Ränge der Bischöfe, Patriarchen angeht, ist er wohl derjenige, der am meisten sich geäußert hat und äußert und von daher auch sehr geschätzt wird. Und Anita hatte ja auch seinen Text von zum 7. Oktober 2024, also zum Jahrestag, geschickt, wo man eben auch nochmal sieht, wer wirklich versucht, die Dinge beim Namen zu benennen und irgendwo auch Hoffnung zu finden. Dieser Text vom letzten Jahr ist natürlich ein Pastoralbrief, der Hoffnung bringen soll. Sein Brief, aus dem wir uns jetzt Auszüge ansehen werden, ist wirklich eine längere theologische Darlegung, wie man heute als Palästinenser die Bibel lesen kann. Und ich denke, das ist auch eigentlich so das erste Mal ein Versuch, wirklich auch Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und spätere Texte für die palästinensischen Christen irgendwo auch überhaupt bekannt zu machen. Und da kann man, denke ich, auch sehen, ja, wie in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Präferenzen gesetzt werden. Und dass wir natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren sollten, der Pastoralbrief ist im November 1993, also zur Zeit der Oslo-Abkommen, geschrieben worden, wo relativ viel Hoffnung war, dass man zu einer Friedensregelung kommen könnte. Und das spricht er ja auch an. Andererseits denke ich, er macht grundsätzliche theologische Aussagen, an denen die er sicher auch heute in der wesentlich schlechteren Situation in ihrer theologischen Bedeutung noch weiter unterschreiben würde. Das denke ich schon. Der Brief war also ursprünglich, es war die Fassung auf Französisch verfasst worden. Er hat ja auch in Paris studiert und ist dann ins Englische übersetzt worden und auch seine sonstigen Pastoralbriefe sind eben auch auf der Internetseite des Lateinischen Patriarchats zugänglich. Ja, sehen wir uns zuerst mal einen ersten Teil an. Eine neue Hoffnung ist gerade in der Geschichte unseres Landes geboren worden. Die neue Perspektiven für Frieden und Versöhnung zwischen unseren beiden Völkern, dem jüdischen und dem palästinensischen und mit der ganzen arabischen Welt eröffnet. Diese neue Phase in der Geschichte unseres Landes folgt traurigen Ereignissen, die wir alle erfahren haben und die einige von uns immer noch erfahren. Angst und Furcht, wie auch menschliches Leid, sind noch präsent angesichts der langen Situation des Konflikts zwischen zwei Völkern. In der jüngsten Vergangenheit der Konfrontation wurden viele von euch von Angst ergriffen und von Zweifeln befallen, wenn sie mit der Bibel konfrontiert wurden, da sie direkt mit der schwierigen Situation, die wir erfahren haben, und der neuen Periode des Friedens, den wir gemeinsam aufbauen müssen, verbunden zu sein scheint. Vor Gottes Wort müssen wir demütig anerkennen, dass sein Wort nicht unser eigenes ist. Wir müssen bekennen, dass wir oft unfähig sind zu verstehen, was Gott uns mit diesem Wort sagen will. Daher haben wir kein Recht, uns als Richter dieses Wortes Gottes aufzuwerfen, entsprechend unserer eigenen Ansichten, hinsichtlich unserer Position in einem Streit der jüngsten Vergangenheit, der noch nicht ganz verschwunden ist, oder sogar hinsichtlich der Position des Gegners in Bezug auf das Wort Gottes. Wir haben kein Recht, das Wort Gottes auf die Forderungen unserer eigenen Positionen und menschliche Streitigkeiten zu reduzieren. Das Lesen der Bibel, des Wortes Gottes, ist eine schwierige, sensible und delikate Aufgabe, da die anzugehenden Angelegenheiten mit unserem Alltagsleben verbunden sind. Sie betreffen sogar unsere direkte nationale und persönliche Identität als Gläubige, da einseitige parteiische Auslegungen für einige Menschen Gefahr laufen, ihre Anwesenheit und ihr Verbleiben in diesem Land, das ihr Heimatland ist, in Frage zu stellen. Der palästinensische Christ in Konfrontation mit der Bibel. Für den palästinensischen Christen ist die Bibel integraler Teil seines Glaubens und seines religiösen Erbes. Sie wird individuell oder in Gemeinschaft, Katechese, Liturgie, Gebetsgruppen gelesen und meditiert. In einer Zeit des Konflikts waren die Fragen, die eine solche Lektüre und das Gebet aufwarfen, zahlreich. Diese Fragen bestehen weiter bis jetzt, wo wir gemeinsam unterwegs sind und aufbauen. A. Wie ist das Alte Testament zu verstehen? Was ist die Beziehung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? B. Die Bibel erzählt Geschichten von Gewalt, die eine auffallende Ähnlichkeit zu unserer gegenwärtigen Geschichte haben und die Gott zugeschrieben werden. Wie sind sie zu verstehen, wenn die Friedensschließer Kinder Gottes genannt werden? C. Was ist die Beziehung zwischen alter biblischer Geschichte und unserer zeitgenössischen Geschichte? Ist das biblische Israel dasselbe wie der zeitgenössische Staat Israel? Was ist die Bedeutung der Verheißungen, der Erwählung, des Bundes und insbesondere der Verheißung und der Gabe des Landes an Abraham und seine Nachkommen? Rechtfertigt die Bibel die gegenwärtigen politischen Ansprüche? Könnten wir Opfer unserer eigenen Heilsgeschichte sein, die das jüdische Volk zu favorisieren und uns zu verdammen scheint? Ist dies wirklich der Wille Gottes, dem wir uns unerbittlich beugen müssen, der verlangt, dass wir uns selbst berauben zugunsten eines anderen Volkes, ohne Möglichkeit der Berufung oder Diskussion? Obwohl viele andere Juden unterschiedliche Ansichten haben, scheinen manche von ihnen durch das, was sie sagen und aufrichtig glauben, die Befürchtungen und Ängste der Palästinenser zu bestätigen. Sie behaupten, dass das Land ihnen von Gott gegeben wurde. Dies ist ihr Rechtsanspruch auf ausschließlichen Besitz des gesamten verheißenen Landes. Auch manche Christen würden dasselbe sagen. Fundamentalistische Christen würden tatsächlich so weit gehen, die gesamte gegenwärtige Geschichte direkt mit der Erfüllung spezifischer biblischer Prophetien zu verbinden. Sie klagen sogar Ortschristen, die ihren Ansichten nicht zustimmen, an, unbiblisch und keine wahren Gläubigen zu sein. Es ist verständlich, dass solche Positionen zu spiritueller Verwirrung und religiöser Rebellion führen können, unter denen, die aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben worden sind, die geliebte Menschen in einer Abfolge von Kriegen verloren haben oder Gefängnis und Folter erlitten haben, dafür, dass sie ihre Rechte zurückgefordert haben. Um seinem Glauben und dem Wort Gottes treu zu sein, muss man sich freimachen von den bewussten oder unbewussten Einflüssen, die aus dem kulturellen Hintergrund oder aus gegenwärtigen politischen Positionen kommen, seien sie dem einen oder dem anderen der beiden involvierten Völker, dem palästinensischen oder dem jüdischen, günstig oder entgegengesetzt. Jede dieser beiden Positionen kann den Glauben seiner Objektivität berauben und daher seiner Treue zu Gott. Treue zu Gott kann nur bedeuten, Treue zu dem für jeden Menschen und jedes Volk Guten. Denn das Wort Gottes muss immer ein Licht und ein Führer sein, nie ein Instrument, mit dem man für die eine oder die andere Seite kämpft oder gegen die eine oder andere Seite. Ja, ich glaube, wir halten hier mal an, weil er dann mehr in die biblischen Texte geht. So zu dem ersten Eindruck. Anmerkungen? Frau Sturms.
Die Argumentation ist ja wirklich der Ausgang von der Heiligen Schrift, und dem Verständnis der Heiligen Schrift. Und darin sehe ich auch die Möglichkeit einer Annäherung. Das ist ja das, was er, glaube ich, auch versucht zu sagen, dass wir in einen Dialog über die Heilige Schrift kommen müssen, immer in dem Respekt vor dem Wort Gottes. Und da sehe ich nicht Trennendes, sondern wirklich Verbindendes drin. Und da sehe ich eine Chance des Dialogs.
Vielleicht auch dadurch, dass er eben ausdrücklich warnt, man darf die Bibel eben nicht zu schnell für seine politischen Ansichten, in Anspruch nehmen. Ja, dann sieht es wohl so aus, dass wir erstmal weitermachen und dann vielleicht uns mehr über die inhaltlichen Dinge austauschen. Das Konzept des Landes als Verheißung hat sich gemäß verschiedener Lebenserfahrungen des erwählten Volkes entwickelt. Von der Zeit Abrahams an war das Land eng an die Gesetze nomadischer Stämme gebunden, die die Länder, die sie während ihrer Wanderungen besetzt hatten, unter sich aufteilten. Vergleiche Genesis 12, 4 bis 6. In dieser Zeit wurde das Land als Gabe Gottes und als ein Zeichen des Segens verstanden. Nach dem Auszug aus Ägypten, von der Zeit Josuas und der Könige an, wurde die Verheißung des Landes vom jüdischen Volk im Sinne von bewaffneter Eroberung verstanden und so von den ehrwürdigen Verfassern dargestellt. Das Land wurde zum greifbaren Zeichen von Gottes Treue, wie auch zu einer Aufgabe, die Israel zu vollenden hatte. Die sorgfältige Verwaltung des Landes in Einklang mit dem Gesetz des Bundes, in aufrichtiger Liebe und Hingabe an Gott, sollte den Anspruch Israels auf den Besitz des Landes und die Segnungen, die durch es kommen, aufrechterhalten. Die Propheten erklärten, dass Verletzung des Bundes durch Götzendienst und die ungerechte Verteilung des Landes und seiner Früchte Verwüstung und den Verlust des Landes mit sich bringen würden. Das Volk würde dann in ein fremdes Land exiliert werden. Das babylonische Exil, wie das ägyptische, wird direkt der Widerspenstigkeit des Volkes gegen den Bund zugeschrieben. Sie werden nicht länger im Land des ewigen Leben. Hosea 9,3. Das ganze Land wird wüst daliegen. Jeremia 4,27. Während des babylonischen Exils ließen die Propheten das Volk nicht ohne Hoffnung. Gott tröstet sein Volk und hat Mitleid mit den Betrübten. Jesaja 49, 13. Er wird sein Volk aus Babylon befreien und in sein Land zurückkehren lassen. Aber jetzt wird Gott direkt in die Geschichte eingreifen, ein neues Volk im Land erschaffen, ihm ein neues Herz geben, das sich seinen Lehren und seinen Geboten fügt. Gott wird ihre Sünden verzeihen und vergessen. Ein Erlöser wird nach Zion kommen für diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abwenden. Jesaja 59, 20. Er wird die göttliche Gegenwart im wiederaufgebauten Tempel und auf der gesamten Erde wiederherstellen. Durch den Messiaskönig wird der Ewige an diesem Tag sein Volk wie eine Herde retten. Sacharja 9, 16. Der Status des Landes in der Bibel. Das Land hat in der Bibel einen besonderen Status. Es gehört Gott. Das Land soll nicht auf Dauer verkauft werden, denn das Land ist mein und ihr seid Fremde und Beisassen in ihm. Levitikus 25, 34. Israel konnte daher nicht der absolute Besitzer des Landes werden. Es war nur Gottes Gast. Das Schlimmste, das Israel geschehen konnte, würde sein, diese Wahrheit zu vergessen, dieses Land zu besiedeln und es in seinem Gottesdienst und seinem Wertesystem an die Stelle Gottes zu setzen. Das Land gehört denen, denen Gott erlaubt hat, es als Gast zu betreten, solange sie nicht unwürdig sind, sich in ihm aufzuhalten. Wegen der Verruchtheit dieser Völker hat der Ewige dein Gott sie vor dir her vertrieben. Deuteronomium 9,5. So wurde auch von dem erwählten Volk verlangt, des Landes würdig zu bleiben, durch die Einhaltung des Gesetzes Gottes. Sie mussten der Gnade, die sie empfangen hatten, treu bleiben. Nachdem sie das Land einmal in Besitz genommen hatten, mussten sie es immer wieder verdienen, um es zu bewahren. Sonst würde das Land seine Einwohner ausspeien. Levitikus 18, 25. Der neue Bund und das neue Verständnis des Landes. Mit jedem Bund und jeder neuen Phase der Geschichte des jüdischen Volkes wurde die spirituelle, universale Bedeutung des Bundes und der Verheißungen deutlicher. Der neue Bund erfüllt den alten, indem er ihn zum Gipfel der Vollendung bringt. Hinsichtlich des Landes sollen, da es Gott gehört, die Gerechten es besitzen. Der Gerechte soll das Land besitzen und für immer in ihm weilen. Psalm 37, 29. Jesus greift diesen Vers in den Seligpreisungen auf. Selig die Sanftmütigen, sie sollen das Land erben. Matthäus 5, 5. Das Erben des Landes durch die Sanftmütigen ohne Gewaltanwendung erreicht seine Vollendung im Bild des himmlischen Jerusalem. Das irdische Jerusalem wird zum Bild und Symbol des verheißenen Landes, das unsere himmlische Heimat mit Gott ist. Jerusalem ist nicht länger nur ein Land und ein irdisches Erbe. Es ist auf besondere Weise das spirituelle Erbe einer erlösungsbedürftigen Menschheit. Im alten Bund ist das Land Gottes Heiligtum und sein Besitz ist die Bedingung, die es ermöglicht, Gott in seinem Tempel zu dienen. Jesus bringt den Bund zu seiner Erfüllung, indem er erklärt, die Stunde kommt und ist jetzt da, wenn die wahren Dienenden dem Vater im Geist und in der Wahrheit dienen. Gott ist Geist und die, die ihm dienen, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit dienen. Johannes 4, 21, 23 bis 24. Sei es in Jerusalem, auf dem Berg Gerizim oder an jedem anderen Ort auf der Welt. Das Konzept des Landes hat sich also durch unterschiedliche Phasen der Offenbarung entwickelt. Angefangen mit dem physischen, geografischen und politischen Konzept bis hin zu der spirituellen und symbolischen Bedeutung. Der Dienst an Gott ist nicht länger an ein bestimmtes Land gebunden. Ein bestimmtes Land ist nicht der oberste und absolute Wert für Gottesdienst. Der einzige und absolute Wert ist Gott und der Dienst an Gott an jedem Ort der Welt. Einem Dilemma gegenüber. Die wesentliche Frage, die jeder palästinensische Christ und jeder, der an die Bibel glaubt, stellt, ist: Gibt die Bibel, das Wort Gottes, dem jüdischen Volk heute das Recht, sich selbst das Land anzueignen und damit das palästinensische Volk zu enteignen? Der jüdische Gläubige, das jüdische Volk und der Staat Israel stehen einem Dilemma gegenüber. Einerseits ist dieses Land für sie das heilige Land. Gott hat es Abraham und seinen Nachkommen verheißen. In diesem Land haben sie Sicherheit vor den Völkern, die sie in der Diaspora verfolgt haben, gefunden. Für sie bilden Gott, das Volk und das Land das Dreieck ihrer Sicherheit und ihres Friedens. Andererseits aber hat dieses Land jahrhundertelang einem anderen Volk, dem palästinensischen Volk, gehört. Selbst in biblischen Zeiten war dieses Land auch das Land eines anderen Volkes, das immer mit dem jüdischen Volk koexistiert hat. Darüber hinaus ist dieses Land die Wiege und der Ort allerwichtigster Geschehen des Christentums. Es ist das heilige Land par excellence des Christentums. Es ist auch das heilige Land für den Islam. Es ist also das heilige Land für alle Gläubigen, Juden, Christen und Muslime. Für jede Religion ist das Land aus vielen Gründen heilig. Ein Grund ist ihnen allen gemeinsam, wenn er auch entsprechend der jeweiligen Tradition jeder Religion unterschiedlich interpretiert wurde. Der Bezug auf denselben Ahnen, Abraham, und der Glaube an denselben Gott, der einer und einzig ist. Zwei Völker haben daher politische Rechte in demselben Land und drei Religionen haben auch religiöse Rechte dort. Die drei Religionen sind die physische oder spirituelle Nachkommenschaft Abrahams, dem Gott das Land verheißen hat. Wem gehört es also im Namen der Religion? Wenn heute eine der drei Religionen im Namen der Religion ein politisches Recht auf das Land beanspruchen würde, hätten die beiden anderen Parteien das Recht, denselben Anspruch zu erheben, aus demselben Grund. Religiöse Tatsache und politische Tatsache. Im Namen der Religion hat jede der drei Religionen ein gleiches Recht, im Land präsent zu sein und Zugang zu ihm zu haben, um ihren Glauben zu praktizieren. Aber die politischen Rechte der einen oder oder anderen der drei Religionen oder Gläubigen sind abhängig von dem politischen Handeln der politischen Autoritäten. Und dies wird vom internationalen Recht geleitet. Wenn der religiöse Faktor in das politische Handeln interveniert, und er muss intervenieren, da politisches Handeln eine ethische Dimension hat, die Religion, den Glauben an Gott und Menschenrechte betrifft. So ist es, um an die Notwendigkeit zu erinnern, dass politisches Handeln jedweder Partei mit den religiösen Werten, die von diesem heiligen Land verkündet werden, in Übereinstimmung zu bringen. Dieser Faktor sagt ebenfalls Ihnen allen, dass Sie die Söhne desselben Vaters Abraham sind, der Sie zu Versöhnung und Gerechtigkeit aufruft, wie es der Glaube an diesen selben und einen Vater verlangt. Wenn die politische Autorität sich auf Gott und sein geoffenbartes Wort als Bezugspunkt hinsichtlich der Gabe des Landes beziehen möchte, bedeutet dies, dass sie in dem gegenwärtigen Konflikt auch von den moralischen Prinzipien, die dieses offenbarte Wort beinhaltet, gelenkt werden muss. Diese Prinzipien beziehen sich auf Gottes Gerechtigkeit und seine Güte allen Völkern gegenüber. Gott kann seiner Liebe zu einem Volk nicht erlauben, eine Ungerechtigkeit für ein anderes Volk zu werden. Es ist tatsächlich für alle Gläubigen nicht einfach, Gewaltakte, zu denen zu greifen, politische und militärische Mächte gezwungen sind, mit den Geboten Gottes, die am Sinai gegeben wurden, und mit seiner Liebe und Gerechtigkeit, wie sie die Propheten Israels verkündet haben, miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Es ist daher nötig, zwischen dem religiösen Faktum, dass das jüdische Volk mit seinen Aufgaben, Verpflichtungen und religiösen Verantwortlichkeiten darstellt, und dem politischen Faktum eines modernen souveränen Staates, den dieses Volk errichten kann, zu unterscheiden. Für alle Religionen im Heiligen Land ist der oberste Wert die Anbetung Gottes und die Liebe zu ihm. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Vermögen. Deuteronomium 6,5. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Levitikus 19,18. Auf diesen beiden nicht voneinander trennbaren Geboten beruht das ganze Gesetz und auch die Propheten. Matthäus 22,40. Das politische Faktum hinsichtlich der notwendigen moralischen Dimension muss entsprechend der Rechte, die Gott in der Heiligen Schrift geoffenbart hat, betrachtet werden. Aber die verschiedenen politischen Regeln unter den Völkern und besonders das Recht auf das Land müssen dem internationalen Recht unterworfen werden. Die Rolle jeder Religion ist die eines Moderators und Führers hinsichtlich des moralischen und menschlichen Wertes all des politischen Handelns. Biblische Geschichte und gegenwärtige Geschichte. Religiöse Juden heute identifizieren sich mit der von Gott geoffenbarten Bibel. Auch für uns ist diese selbe Bibel das Wort Gottes. Wir respektieren diese Beziehung, durch die sich das jüdische Volk mit der Religion, die ihm von Gott geoffenbart wurde, identifiziert. Aber wir glauben nicht, dass diese religiöse Identifizierung in sich selbst ein politisches Recht einschließt. Die gegenwärtige Geschichte ist für den religiösen Juden eine religiöse Geschichte, die mit seiner vergangenen biblischen Geschichte verbunden ist. Für den säkularen Juden impliziert sie diese religiöse Dimension nicht notwendigerweise. Für uns Christen ist Gott in jedem Moment in der Geschichte von Völkern gegenwärtig. In der gegenwärtigen Geschichte des jüdischen Volkes, wie auch des palästinensischen Volkes, ist Gott durch sein Mysterium und seine Vorsehung, die allen Völkern der Erde gemeinsam sind, gegenwärtig. Aber seine Gegenwart in der biblischen Geschichte hat etwas Spezifisches, das sie von unserer gegenwärtigen Geschichte und von jeder anderen Geschichte unterscheidet. Gott wollte das Werkzeug der Offenbarung und die Heilsgeschichte der Menschen aus der biblischen Geschichte hervortreten lassen. Dies ist der Unterschied zwischen der Geschichte des biblischen Israel und der Geschichte des gegenwärtigen Israel. Ja, soweit Sabach. Durch ein ziemlich dichter Text, aber hoffe, dass wir trotzdem noch ein paar Äußerungen dazu treffen können. Brigitte?
Ja. Ja, er beschreibt das 1993, was ja bis heute nach wie vor aktuell ist. Die Frage, lässt sich das, was in der Bibel steht, wörtlich in die Gegenwart transportieren und glauben, oder muss man es modifizieren? Muss man betrachten, muss man unterscheiden zwischen politischer Realität, politischem Anspruch und religiösem Anspruch? Und ich denke, das ist das Dilemma, was besteht und aus dem auch nicht so eine leicht eine Lösung zu finden ist, weil wenn die einen nur religiös argumentieren und die anderen eben die politische, die säkulare politische Seite hervorheben. Ich denke, das ist die Spannung, die bis heute existiert im Land. Oder?
Ja, ich denke, deswegen denke ich auch, obwohl der Text 30 Jahre alt ist und wir eben heute in einer wesentlich schwierigeren Situation sind, aber die Grundlagen, Grundfragen sind eigentlich dieselben geblieben. Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, was er ja auch noch mal deutlich macht, ist nicht nur, dass Politik und religiöser Anspruch auseinanderzuhalten sind, sondern dass diese Landfrage ja immer auch schon, das zeigt er ja auf in der biblischen Geschichte, immer auch mit prophetischer Kritik verbunden war. Also immer der Missbrauch des Landes hat einerseits dazu geführt, dass man immer wieder im Exil gewesen ist. Und im Grunde genommen ist dieses Vermischen von Religion und Politik ja genau das gewesen, was die Propheten kritisiert haben. Dass im Grunde genommen, ich sag mal, die weltlichen Herrscher ihrem Anspruch, der ihnen von religiöser Seite ausgegeben worden ist, nicht gerecht geworden sind. Und im Grunde genommen kann man auch sagen, das ist ja auch, also wenn das Land selber zum Götzen wird, ist das ja im Grunde genommen, also zum Alleinigen, wenn es nicht mehr um die Gottesgegenwart geht, sondern wenn es ums Land als solches geht, dann ist das im Grunde genommen, ist das eigentlich auch Götzendienst so. Das ist natürlich nochmal schwierig, weil er das ja als christlicher Palästinenser sagt und wir ja beim letzten Mal auch nochmal darüber gesprochen haben, dass es im Grunde genommen, also dass es schwierig ist, aus christlicher Perspektive zu bewerten, wie diese innerjüdische Kritik zu verstehen ist. Also von daher bleibt das eine gewisse Schwierigkeit, weil er einerseits sagt, wir dürfen uns das Wort Gottes nicht als Autorität nutzen, um damit eigene Interessen zu verbinden. Und auf der anderen Seite ist es aber doch ja die Frage, wie verstehen wir denn die Geschichte des Ersten Testamentes? Aus diesem Dilemma kommen wir ja auch nicht raus. Und dass das in Konfrontation zu mancher einerseits fundamentalistisch-christlichen, aber auch zu jüdischen Interpretationen steht, aus dem Dilemma kommt man im Grunde genommen nicht heraus. Also das bleibt hier im Grunde genommen.
Frau Sturms.
Den Hinweis in Absatz 53 nochmal interessant, wo an die Koexistenz in biblischer Zeit erinnert wird. Und wir haben ja eben gesagt, der Text ist 93 in der Zeit der Hoffnung entstanden. Und ich lese daraus im Grunde genommen, man hat, ich interpretiere das jetzt mal so, zeitgeschichtlich 93 wirklich die Hoffnung gehabt, dass eine Koexistenz funktionieren kann. Und man sagt, das hat es ja schon mal gegeben und lasst uns auf dem Weg weitergehen, da liegt eine Chance drin. Und jetzt, die jetzigen politischen Ereignisse machen ja im Grunde genommen diesen Gedanken einer friedlichen Koexistenz überhaupt nicht mehr vorstellbar.
Ja, das ist sicher heute wesentlich schwieriger geworden. Auch sonst haben Palästinenser oft betont, dass nicht nur zu biblischen Zeiten, sondern ja auch wirklich jahrhundertelang, eigentlich bis zum Beginn der zionistischen Bewegung, die unterschiedlichen Religionen und Völker eigentlich mehr oder weniger miteinander gelebt haben in diesem Land. Und es gibt auch tatsächlich in der Geschichte der osmanischen Zeit Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts gibt es natürlich auch immer mal wieder Feindseligkeiten, aber es gibt keine Pogrome, wie es sie in Europa gegeben hat. Und das Osmanische Reich hatte ja auch einen Rahmen, die jeder Religion ihren Rechtsstatus gegeben hat. Und auf die Weise hat das im Grunde genommen eigentlich ja funktioniert, dass man wirklich miteinander gelebt hat. Brigitte.
Ja, ich habe eine Frage dazu. Und zwar, gibt es einen jüdischen Denker, der das anerkannt hat, dass die anderen Religionen auch so eng mit dem Land verbunden sind und daraus möglicherweise Ansprüche ableiten? Oder wie man das berücksichtigen kann im Judentum, dass die auch ein Recht haben, da zu sein?
Also in der orthodoxen jüdischen Theologie ist das eher selten. Und ich würde sagen, der Rechtsanspruch des Christentums ist in dem Sinne, würde ich sagen, gar nicht mal behandelt worden. Und das liegt daran, dass das Christentum selber ja auch eher eine spirituelle Konzeption vom Land hat. Also es geht dann schon mehr um die Muslime. Ich erinnere mich, dass Benno Jakob in seinem Kommentar in Genesis, nachdem er die ganzen Kapitel über Esau und Jakob behandelt hat, irgendwo am Ende schreibt, also auch Ismael und Esau könnten nach all dem, was da steht, einen gewissen Anspruch auf das Land erheben. Also das ist sicher schon eher was Seltenes. Es gibt natürlich schon heute Rabbiner, also gerade die auch in der Bewegung der Rabbiner für Menschenrechte organisiert sind, die würden sicher solche Dinge auch weitermachen. Mir würde jetzt aber keine Veröffentlichung einfallen, wo das stark betont wird. Im Gegensatz dazu wird oft betont, die Konkurrenz sozusagen. Also schon klar, die Muslime sind auch der Meinung, dass das Teil eben der muslimischen Welt ist und aber ein Anspruch, den sie dann nicht bereit, sozusagen die jüdisch-orthodoxe Seite nicht bereit wäre anzuerkennen und also auch als Gefahr sieht und sagt eben da prallen zwei Ansprüche aufeinander und wir können eigentlich nur uns gegenseitig bekämpfen. Das ist dann die Folgerung, die gezogen wird. Aber ich denke, das ist eben auch eine Frage, wirklich, wie der Kontext ist, wie weit man sowas suchen will oder wie weit man eben mehr auf Konfrontation gehen will. Und ich denke, beide Religionen und auch das Christentum, wie gesagt, das ist für die konkrete Landfrage weniger wichtig, aber natürlich ja in seinem Ansatz, wie es die biblischen Verheißungen des Landes sieht. Man muss sich irgendwie schon entscheiden, welche Texte der Bibel man hervorhebt und auch wie man sie in einem Kontext liest. Und da denke ich schon, ist bei Sabbach eben, wenn ich das mal so ein bisschen plakativ sage, etwa eine typisch christliche Sicht des Alten Testaments natürlich, dass er einerseits eben schon die Texte aus der Tora anführt mit den Landverheißungen und natürlich auch ganz wichtig, auch die Androhung, das Land zu verlieren. Aber letztlich die ethischen Prinzipien der Propheten darüber stellt. Das würden orthodoxe Juden natürlich nie machen. Also bei aller Ehre für die Propheten, aber die Tora geht vor. Und was ich auch, denke ich, nicht notwendigerweise widersprechen muss, denn wie ja auch gerade ja der Text aus Levitikus zitiert wurde, wo ja wirklich diese ganz starke Warnung kommt, wenn er nicht nach der Tora lebt, wird das Land euch ausspeien. Also da muss ich nicht zu Jeremia oder Jesaja gehen. Das habe ich auch schon in der Tora. Und das ist eben für orthodoxe Juden wesentlich wichtiger, solche Texte in der Tora zu haben. Was ja sehr oft von einem wichtigen orthodoxen jüdischen Denker gesagt worden ist, der natürlich auch isoliert hier in der Landschaft dasteht, Jeschajahu Leibowitz, eben orthodoxer Jude, eigentlich vom Beruf her Physikprofessor, aber enorm jüdisch gelehrt und hat eben auch viel dazu veröffentlicht. Und er hat schon sofort nach dem Krieg im Juni 1967 gesagt, wir müssen die besetzten Gebiete hergeben. Und er hat sich geweigert, dem Krieg von 1967 irgendeine religiöse Bedeutung zu geben, weil er auch gesagt hat, die Soldaten, die das erobert haben, waren zum größten Teil keine religiösen Juden. Von daher war es ein militärischer Erfolg, aber das kann man jetzt nicht heilsgeschichtlich interpretieren. Und er hat eben gerade der Siedlerbewegung immer wieder vorgeworfen, sie haben das Land zu ihrem Gott gemacht. Also dieser Götzendienst des Landes ist etwas, was er eigentlich dauernd gepredigt hat, welche Gefahr da besteht. Und da ist vielleicht das, was du auch gerade sagtest, Anita, da ist eben die Frage, der Unterschied, sagt das einer aus dem Judentum raus, was der natürlich auch enorm angefeindet worden ist, so ist das nicht, aber gerade weil er eben auch praktizierender orthodoxer Jude war, er ist Mitte, Ende der 90er Jahre gestorben, war bei ihm eigentlich klar. Also man kann sozusagen zumindest seine Orthodoxie nicht in Frage stellen. Man kann seine Interpretation für die Politik angreifen, aber er war sozusagen natürlich einer, der da ist. Und da ist, denke ich, vielleicht auch so die Frage an den jüdisch-christlichen Dialog. Und da müsste sicher auf jüdischer Seite noch viel getan werden. Sind wir so weit, dass wir sagen können, die Christen haben was daran mitzureden, weil man sozusagen den gemeinsamen heiligen Text hat? Und das ist sicher hier im Land enorm schwierig. Also sowohl schwierig für die palästinensischen Christen, sozusagen anzuerkennen, den jüdischen Anspruch, und schwierig für viele Juden, ja, die überhaupt sich noch schwer tun, anzuerkennen, dass die Christen sozusagen auch legitime Erben der hebräischen Bibel sind. Das ist nicht einfach. Und es ist sicher auch interessant, den Text von Sabbach zu vergleichen, mit den Abschnitten, die wir, aus der Päpst den Text von der päpstlichen Bibelkommission hatten. Die hatten ja auch einen ziemlich ausführliche Texte über das Land. Und das sind schon auch unterschiedliche Akzente. Also der Text der Bibelkommission ist später, den hat Sabbach natürlich noch nicht gekannt. Aber ich denke, bei Sabbach ist noch viel mehr, und ich glaube, das kommt auch aus der Minderheitensituation der einheimischen Christen hier, schon auch zu betonen, in Jesus ist der Bund vollendet. Er hat weniger zu sagen, aber die Juden, er würde sich leugnen nach den offiziellen katholischen Stellungnahmen, dass auch die Juden noch im Bund stehen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt, den er legt. Und ihm ist sicher auch nochmal die spirituelle christliche Sicht des Landes besonders wichtig, weil wir bei der päpstlichen Bibelkommission ja gesehen haben, dass sie zwar ja sagt, dass im Neuen Testament eher so eine spiritualisierte Vorstellung des Landes da ist, die aber eindeutig anerkennt, dass es in der hebräischen Bibel um ein konkretes Land geht und man das auch nicht wegdiskutieren kann eigentlich. Da sind, denke ich, schon Nuancen, Unterschiede, die sich eben, die den Unterschied ausmachen zwischen einer Weltkirche, die was allgemein formuliert, und jemandem, der hier in diesem Land sitzt und sich mit konkreten Problemen auseinandersetzt. Du bist noch stumm
Ja,
geschaltet?
ja, ja, ja.
Okay.
Ja, das mit dem Land Israel und die Frage, die er stellt, mal darf man das gleichstellen, die Wort Israel im Alten Testament mit der Staat Israel jetzt. Wir haben in Niederlande eine Kommission, die hieß früher Katholischer Rat für Israel. Und weil das so schwierig ist beim Bibelstudium, auch in Gruppen, da wird immer, wenn das Wort Israel fällt, direkt bezogen auf den Staat Israel jetzt. Auch wenn es über Jakob geht. Also darum haben sie beschlossen, das nicht mehr Kathedrat für Israel zu nennen, aber Kathedrat für Judentum und Kirche oder umgekehrt. Und da bin ich selber mit einverstanden, weil ich jahrelang in Gruppen dagegen kämpfen musste, dass es hier nicht um den Staat Israel geht, aber um eventuell ja, die Situation damals oder nur ihr Jakob gemeint wird. Und wenn später hat man das dann auch verstanden. Also das ist einfach die praktische Arbeit, die man tut. Und ja, ich fand das ganz gut, dass sie das geändert haben. Und ja, heute lese ich auch von Menschen, Juden, die antisionistisch nennen. Ich lese im Moment ein Buch von den Niederländern. Und die ist letztes Jahr auf Einladung von Gruppen in Israel, nach Israel gefahren. Und er hatte große, schreckliche Angst für die Fragen, die das fängt schon an der Flugplatz in Schiphol in Amsterdam. Und wenn er in Israel kommt, ob er nicht zurückgeschickt wird, weil er als ein antisionistischer Jude bekannt steht. Und er ist also nicht allein, das will ich auch sagen, ne? Also ich würde da andere Leute benennen. Also es ist, ja, gut, schwierig.
Ich habe letzte Woche meine Meinung gegeben, über, wie es ist darüber. Aber ich will nur sagen, wie praktisch es ganz schwierig ist. Ne? Und ja, wir nicht rauskommen aus dieser Situation, mit der Situation, wie es jetzt gibt. Also, soweit meine Ideen hier.
Ja, die sprachliche Frage ist natürlich etwas, worüber man nachdenken muss, was man mit dem Begriff Israel meint. Und in vielen Situationen macht es sicher Sinn, stattdessen von Judentum zu sprechen, um die Dinge irgendwie auseinanderzuhalten. Das geht natürlich nicht in der Bibel selber, denke ich. Also auch gerade wenn Israel auch als zweiter Name Jakobs benannt wird, das kann man natürlich nicht als Judentum dann übersetzen. Und ich glaube, das ist das, was auch wirklich vielen palästinensischen Christen beim Bibellesen einfach auch aufstößt. Denn da steht der Name Israel halt dauernd drin und das da sozusagen auseinanderzuhalten, ist nicht so einfach. Und es ist sicher auch ein Phänomen, das gerade bei jüdischen Intellektuellen in Europa und in Nordamerika wächst, wirklich zu versuchen, Alternativen zum Zionismus zu entwickeln. Wir werden ja auch gleich den Text von Mark Braverman noch sehen, die auch irgendwo sagen, irgendwo der Zionismus hat uns nicht das gebracht, was wir eigentlich gehofft haben, dass er gebracht hätte. Und wir müssen vielleicht auch irgendwo anders anfangen und eben auch die Gefahren dieser Landtheologie sehen. Hier in Israel zum größten Teil hört man das nicht besonders gerne, obwohl es natürlich auch hier solche Gedanken gibt. Aber das ist, denke ich, schon etwas, was, und ich glaube auch nochmal verstärkt seit dem 7. Oktober, auch als eine, ja, eine neue Gedanken, die in der jüdischen Diaspora entwickelt werden. Ich glaube, da tut sich einiges, dass Zionismus nicht mehr etwas Selbstverständliches ist. Und auch gerade wohl die junge Generation amerikanischer Juden, die ja zum größten Teil wenig religiös gebunden sind, sicher nicht orthodox, sind enorm kritisch dem Staat Israel heute gegenüber und da verändert sich also vieles. Anita.
Mir geht noch durch den Kopf oder hier dieses am Ende des 52. Abschnittes, ein bestimmtes Land ist nicht der oberste und absolute Wert für Gottesdienst. Der einzige und absolute Wert ist Gott und der Dienst an Gott an jedem Ort der Welt. Einerseits, also Land und Nationalismus haben wir ja gesehen, das läuft irgendwie so auf einer Schiene. Ein Universalismus würde heißen, ja auch friedliche Koexistenz. Alle unterschiedlichen Religionen können nebeneinander bestehen und brauchen auch nicht eine bestimmte Örtlichkeit. Und ja, da denke ich, da müsste das Christentum aber auch die eigene Vergangenheit, was jetzt Kolonialismus angeht, was auch die Frage von Gottesdienst angeht, also wie da auch Vorschriften sind. Also wir haben ja vieles in Anführungszeichen auch aus dem Tempelgottesdienst durchaus in der katholischen Kirche übernommen, was da alles sein muss. Und ja, also da gibt es ja auch, das ist nicht wirklich angekommen, würde ich sagen. Also das ist spannend aus christlicher Sicht so zu sehen, aber das ist auch im Christentum keine Realität. Dass wirklich, dass wir sagen, Gott ist ist das höchste Gut und jeder kann auf eigene Art und Weise Gott verehren, die Gesetze einhalten und so weiter, wenn nur allen Gerechtigkeit geschieht. So ist weder unsere Dogmatik noch unsere Liturgie, unsere gesamten Strukturen sind auch nicht so. Und die Vergangenheit erst recht nicht so. Also das ist mir da einfach auch nochmal aufgefallen vor dem Hintergrund dessen, wenn ich sag mal, aktuelle Dinge aus der Instruktionen aus der katholischen Kirche lese, das ist überhaupt nicht so. Und daran krankt auch vieles. Also wir streiten ja gerade hier vor Ort um Örtlichkeiten auch und was das für Menschen bedeutet und warum es auch nicht anders sein kann, hat auch einfach mit diesen vielen Festlegungen zu tun. so. Also da verwickeln wir uns selber im Grunde genommen in dem Spinnennetz, das wir selber aber auch gesponnen haben, so, das wir übernommen haben. Also da schmeißt man auch mit Steinen im Glashaus, so ein bisschen, finde ich.
Interessant, ja. Mir ist auch nochmal aufgefallen, im Punkt 53 spricht er dann ja von dem Dreieck für die Juden von Gott, Volk und Land. Und das ist eigentlich enorm problematisch. Und ich glaube, hat er fast ohne es zu merken, die Trias auch der Siedlertheologie übernommen, wo sie allerdings sozusagen Gott steht oben. Die Siedlertheologie sagt, die Tora Israels, das Volk Israel und das Land Israel. Und da ist eigentlich eine Verschiebung gegenüber den traditionellen Werten, denn das Land steht eigentlich nicht auf derselben Stufe wie die Tora. Denn die Tora ist ja außerhalb des Landes gegeben und durchaus auch bewusst, also einerseits im Sinai mitten in der Wüste sozusagen wohl mit Absicht in einem absolut leeren, niemandem gehörenden Raum und dann die Einschärfung im Buch Deuteronomium eben gerade noch mal an der Grenze zum verheißenen Land. Und da haben durchaus eben auch viele Theologen gesagt, das zeigt, und das muss man auch, wenn man ein großer Teil des Judentums ja jahrhundertelang in der Diaspora gelebt hat, zu sagen, die Tora kann man überall leben. Natürlich ist das Land der Idealfall, wo man sie leben konnte. Aber wenn es nicht geht, kann man die Tora auch außerhalb des Landes leben. Und von daher denke ich, macht auch die Siedlerbewegung den Fehler, wenn man sich sogar den Götzendienst sagen will, das Land auf dieselbe Stufe wie die Tora zu heben. Und ich würde fast sagen, dass auch Sabach so ein bisschen in diese Falle reingefallen, zu sehen, dass die Tora nochmal eine höhere Autorität als das Land hat. So wie er ja auch die Beispiele bringt, wie die Tora ja auch sagt, man kann das Land auch verlieren, wenn man sich falsch benimmt. Ja, das sind sicher noch weitere Dinge, darüber nachzudenken. Vielleicht schauen wir uns noch den Text von Marc Ravermann an und vielleicht auch im Blick darauf, dann kommen wir auch noch mal zu Sabbath. Also Marc Ravermann ist sicher nicht irgendeine repräsentative jüdische Position, aber ich denke doch eine interessante und auch angesichts dessen, was Cor vorhin sagte, auch nicht mehr so exotisch, wie er vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Also Marc Brava ist ein amerikanischer Jude, aufgewachsen in einer Familie, die sich dem konservativen Judentum, also so in der Mitte zwischen Reformjudentum und Orthodoxie steht, angehört und auch selbstverständlich zionistisch und hat auch beschrieben, wie er als Jugendlicher eben, wie es viele amerikanische Juden machen, eben auch Besuche in Israel gemacht hat, sei es Kibbuzim oder halt einfach so den Kontakt zu Israel zu haben. War vom Beruf her Psychologe. Ja, all das, was er sozusagen selbstverständlich in seiner jüdischen und zionistischen Identität eigentlich immer gehabt hat, ist völlig auf den Kopf gestellt worden, als er im Jahr 2006 einen Besuch im Westjordanland gemacht hat und dort die Situation der Palästinenser gesehen hat. Und seitdem ist er eigentlich hauptsächlich für die Rechte der Palästinenser engagiert. Zwei seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt, habe ich in der Fußnote angegeben. Und was vielleicht wirklich ja zeigt, wie weit er dabei geht, er ist der Direktor des US-amerikanischen Zweiges des Kairos-Dokumentes. Das Kairos-Dokument ist ein Dokument, was vor etwa, ich glaube 15 Jahren, glaube ich, schon etwa her, eine Gruppe palästinensischer Christen veröffentlicht hat, in Anlehnung an ein ähnliches Dokument, das während der Apartheid in Südafrika Christen veröffentlicht hatten, und wo sie eigentlich versuchen, ihre Sicht der Dinge zu zeigen. Und eben der Gedanke war, dass auch in der westlichen Welt, in den westlichen Kirchen diese Gedanken bekannt werden. Und Marc Braverman eben, wie gesagt, ist als Jude der Leiter der US-amerikanischen Abteilung dieses Kairos-Dokumentes. Und von daher könnte man sagen, ja, ist er eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Christen zu erklären, wie sie mit der jüdischen Landposition sozusagen umgehen sollten, was man vielleicht ein bisschen merkwürdig auch finden kann. Aber ich glaube, er hat trotzdem einige interessante Gedanken, die ich aus einem Artikel, die in einer Aufsatzsammlung zu palästinensischer Befreiungstheologie erschienen ist, rausgenommen hat. Und zeigt sicher auch, und das ist eigentlich auch provokativ, wie vor diesem Hintergrund der europäisch-nordamerikanische jüdisch-christliche Dialog ja vielleicht auch seine Probleme hinsichtlich der Situation hier im Land hat. Er schreibt dazu: Das christliche Projekt der Sühne für die Sünden des Christentums gegen das Judentum hat eine Industrie christlich-jüdischer Interface-Wissenschaft hervorgebracht, die eine große Tragweite hinsichtlich christlicher Einstellungen zum jüdischen Volk und des globalen Diskurses über den Staat Israel hat. Der historische, psychologische und spirituelle Ausgangspunkt dieses Projekts ist die Reaktion der deutschen protestantischen Kirche auf die Nazizeit in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. In einem Brief von 1959, der sich mit der akademischen und theologischen Schuld der Kirche an Auschwitz befasst, fragt Hans-Joachim Iwand, Mitglied der Bekennenden Kirche: Wer wird die Schuld von uns und unseren theologischen Vorfahren nehmen? Denn dort begann es. Wie kann das deutsche Volk, das die fruchtlose Rebellion gegen Israel und seinen Gott initiiert hat, rein werden? Das Werk des amerikanischen Theologen Paul van Buren hatte eine Schlüsselrolle beim Aufbau dieses mächtigen Stroms christlich-jüdischer Versöhnung und des mächtigen philo-judäischen Schubs im progressiven amerikanischen Christentum. Nach Van Buren ist das Schmieden einer positiven Beziehung zum Judentum und zum jüdischen Volk nichts weniger als neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, Christ zu sein. Die Angelegenheit des verheißenen Landes nimmt einen hohen Stellenwert in seiner Theologie ein. Nach Van Buren können Christen mit den Juden gemeinsam Anteil am spirituellen Jerusalem haben. Aber die Juden haben die Urkunde über den faktischen Immobilienbesitz. Und die Rückkehr der Juden zum Besitz dieses selben verheißenen Landes bestätigt dies. Sehen wir uns den folgenden Abschnitt aus einem Interface-Symposium 1979, das jüdische Volk in christlicher Predigt, an. Warum sollten, so fragt Van Buren, christliche Führungspersönlichkeiten nach 18 Jahrhunderten die christliche Lehre hinsichtlich des jüdischen Volkes auf den Kopf stellen? Der Holocaust und die Entstehung des Staates Israel sind es, die sie genötigt haben, auf eine neue Weise über Juden und das Judentum zu sprechen. Die israelische Verteidigungsarmee, die durch den Sinai fegte und Ostjerusalem zurückholte, war es, was nicht mehr in unseren traditionellen Mythos vom passiven, leidenden Juden passen konnte. Das Ergebnis ist, dass Ereignisse in der modernen jüdischen Geschichte, die vielleicht erschütternder sind als alle anderen Ereignisse in der gesamten jüdischen Geschichte, begonnen haben, das Denken einer wachsenden Zahl verantwortlicher Christen neu zu orientieren. Es ist nicht so sehr das misstönende Echo der Mythologie eines neuen Juden, das mich schockiert und beunruhigt, auch nicht das einseitige triumphalistische Narrativ der Kriege von 1948 und 1967. Störender ist der theologische Unterton, das biblische Getrommel beim Erscheinen der beiden Wörter Sinai und Jerusalem in diesem Abschnitt. Aber hier geschieht mehr als eine Verherrlichung jüdischer Macht und der jüdischen Vision der Rückkehr nach Zion. Christen können jetzt an diesem Triumph teilhaben und dieses historische Ereignis in ihre eigene Vision dessen, was es heißt, Gottes Plan treu zu sein, observieren. Diese Ereignisse unserer Zeit, fährt Van Buren fort, sind eine Widerspiegelung des Willens des heiligen Israels, dass sich die größte aller Liebesgeschichten der Geschichte zwischen Gott und seinem Volk fortsetzt, aber Gott auch den Heiden als Heiden einen Weg bereitstellt, gemeinsam mit dem erwählten Volk die Aufgabe anzutreten, Verantwortung dafür zu übernehmen, diese unvollendete Schöpfung ihrer Vollendung näher zu bringen. Dies ist eine erstaunliche Umkehrung christlichen Denkens. Diese revidierte Theologie verewigt den Triumphalismus, der geholfen hat, genau die Sünde hervorzubringen, die Christen versuchen zu korrigieren. Die Erwählung wird dem jüdischen Volk zurückgegeben und wird dann ebenso für das Christentum als Erbe dieses privilegierten Status beansprucht. Wir haben hier eine Art judäo-christlichen Triumphalismus, ein bedeutender Schritt zurück von der Spiritualisierung des Landes und der Universalisierung des väterlichen Glaubens, der die ursprüngliche christliche Vision charakterisierte. Und dies ist keine theologische Wortklauberei. Diese Veränderung trägt ungeheure Konsequenzen in sich. Erstens liefert sie eine theologische Rechtfertigung für einen massiven und andauernden Missbrauch von Menschenrechten. Zweitens blockiert sie christliches Handeln, sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene, dieses Unrecht durch Opponieren gegen Israels Handlungen als Staat anzugehen. Im Narrativ des Alten Testaments kommt Gott zur Menschheit zuerst, indem er eine Familie für eine Rolle bei der Ausführung seines Plans für eine gerechte Gesellschaft erwählt. Das Land spielt eine zentrale Rolle in dem sich entfaltenden Drama dieser Bundesbeziehung. Das Volk ist etwas Besonderes. Kadosch, heilig, von den anderen Völkern abgesondert und bekommt das Land zur Pacht als Teil dieses Bundes. Durch alle Wechselfälle des geteilten Königreichs, die Zerstörung des Nordreichs, die Zerstörung Jerusalems, das Exil und die Rückkehr besteht dieses anfängliche Band von Volk und Gott und Land fort. Eine Theologie des Gelandetseins eines Ortes besteht fort. Jerusalem bleibt der Ort, an dem Gott weilt. Dieses exklusivistische Kernstück besteht fort, selbst bei den Protesten der Propheten gegen die Missbräuche von König und Priester. Die Rückkehr, die bei Jeremia und in der Zeit von Esra und Nehemia dokumentiert ist, kann als ein restauratives Ereignis gesehen werden. Der Tempel ist wieder erbaut. Das wird nie in Frage gestellt. Diese spezifische kontextuelle Angelegenheit spielt heute eine Rolle wie nie zuvor. Wir, das heutige jüdische Volk, sind tief in das Drama dieses Narrativs involviert. Unsere Verpflichtung auf den politischen Zionismus hat unsere Ohren für den Ruf der Propheten des Alten Testaments, den Götzendienst von König und Tempel abzulehnen, verstopft. Sie hat die historische Mauer verdickt, die uns trennt von der Herausforderung jenes galiläischen Visionärs und Propheten des ersten Jahrhunderts, einen Riesenschritt aus unseren exklusivistischen Ursprüngen hin zum Umarmen einer universalistischen, auf Gemeinschaft basierenden, egalitären Gesellschaft zu tun. Stattdessen hat uns unser Investieren in ein ethnisch-nationalistisches Projekt im historischen Palästina in die Welt der Könige und der Restauration Esras und Nehemias zurückgeführt. Der Begriff des erwählten Gottes ist ein archaisches, triumphalistisches Konzept. Christen, die es wiederbeleben und diese Rolle dem jüdischen Volk neu verleihen, begehen einen Akt der Hybris und des Wahnsinns. Juden, die sich auf die Landverheißung berufen, als wäre sie eine Klausel in einem Immobilienvertrag, sind eines Aktes katastrophalen Götzendienstes schuldig. Und wenn wir beides zusammennehmen, haben wir hier einen judäo-christlichen Triumphalismus, der in der Verwirklichung des politischen Zionismus im heutigen geopolitischen Kontext eine wesentlich größere Bedrohung der Menschheit darstellt, als es das Römische Reich je war. Partikularismus ist ein Skandal, ein Affront gegen unseren Verstand und gegen unsere Rationalität, und ein gefährliches Missverständnis der Natur und des Willens Gottes. Es gibt nicht den einen besonderen Weg zu Gott. Alle Schriften weisen in eine einzige Richtung. Das Aufbauen einer Gemeinschaft der Menschheit, um die dringenden Angelegenheiten, die der Menschheit und dem Planeten gegenüberstehen, anzugehen. Wir sind alle erwählt. Wir sind alle verantwortlich für unseren Mitmenschen und für das Achten und Respektieren der Umwelt. Ja, soweit Marc Bravermann. Und in dem Text haben wir auch so einen kleinen Einblick bekommen in zentrale Gedanken, die sich in der evangelischen Landtheologie befinden. Wir hatten uns ja bisher eher die katholischen Texte angesehen und gesehen, die katholische Kirche ist eigentlich sehr vorsichtig, auch der Gründung des Staates Israel irgendwie eine heilsgeschichtliche Bedeutung zu geben. Das ist zumindest in Teilen der evangelischen Kirche, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, das sind nicht nur Evangelikale, sieht das schon wesentlich anders aus. Und das wird hier ein bisschen auch mit Van Buren, den Bravermann zitiert, angedeutet. Ja, darauf Reaktionen. Herr Reiners.
Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig verstehe, aber gerade so der letzte Abschnitt und vor allen Dingen der Satz, wir sind alle erwählt, da öffnet er sich sehr weit. Also da öffnet er auch das Judentum sehr weit. Also das bringt bei mir so an, allgemeines Christentum, ist das so ein Gedanke da auch, ein allgemeines Judentum? Das heißt, wir sind, also alle, jeder Mensch ist von Gott erwählt, dass würden wir im Christentum ja durchaus mitgehen. Dann haben wir wieder das Problem, außerhalb der Kirche kein Heil. Okay, das ist ein anderes Thema, aber das ist schon, geht schon sehr weit. Also er spricht von dem visionären Propheten des ersten Jahrhunderts. Also Jesus, gehe ich von aus, klar, er sagt an keiner Stelle, dass das der Messias ist. Das geht auch nicht. Dann würde er sich meiner Meinung nach vom Judentum entfernen. Aber alles andere, da geht er aber schon sehr weit mit. Das finde ich schon. Also einerseits finde ich das sehr beeindruckend, auf der anderen Seite denke ich mir, lässt er nicht außer Acht, dass der Staat Israel eben trotzdem eine Heimstatt ist für Juden auf der ganzen Welt. Und ob das sowas politisch notwendig ist, aus der Erfahrung der 2000-jährigen Diaspora. Es muss ja vielleicht nicht zwingend in Israel sein, das ist dann nochmal, aber ich habe den Eindruck, er sagt jetzt so grundsätzlich, sollte es keinen Staat Israel geben, oder gehe ich da zu weit?
Ja, zumindest, ich denke, das kann man so, also zumindest keinen Staat Israel, der sich als Heimstätte des jüdischen Volkes definiert. Sozusagen, wenn man den Namen beibehalten würde und allen Bewohnern, egal welcher Religion sie angehören, oder welchem Volk, wirklich die gleichen Rechte gibt, dann wäre ihm das wahrscheinlich egal, ob dieser Staat weiter Israel genannt wird. Aber so wie dieser Staat sich heute definiert, lehnt er das ab und er schreibt ja ausdrücklich, dass die Verwirklichung des politischen Zionismus eine Bedrohung der Menschheit ist, größer als das Römische Reich. Also, und ich denke, das ist einerseits wirklich sehr provokativ, denke ich, für einen großen Teil der Juden, die eben wirklich sagen, ja, wie sollen wir uns denn sonst retten, wenn wir nicht irgendwo zusammenleben können? Aber ich denke, das ist gerade diese relativ neue Tendenz, wo Braverman vielleicht einer der ersten ist, die sagen, der Zionismus hat uns nicht zum Ziel gebracht. Wir sitzen jetzt mit dem Konflikt, der hier im Land ist, da. Wir werden sowohl als Juden unmoralisch in dem, was wir tun in diesem Land, als auch, dass natürlich mitnichten wir auf diese Weise in der Weltgemeinschaft akzeptiert werden. Und ich denke, das kommt aber zum Ausdruck. Und ich würde sagen, das Politische ist zwar etwas, was skandalös für viele Juden, zumindest auch in Israel, aber auch in Amerika klingt, aber das würde ich sagen, ist. Weil das eher eine politische Theorie ist, ist nicht, würde ich sogar sagen, das am meisten provozierende, sondern was Sie am Anfang gesagt haben, dass er letztlich jede Erwählung annullieren möchte. Also auch theologisch gesehen sagen möchte, alles das, dass Israel das erwählte Volk ist und erwähltes Land, ist es letztlich etwas, was er abschaffen möchte. Und er will das wohl durchaus auch mit den Schriften der hebräischen Bibel begründen. Und natürlich gibt es auch universale Texte, aber es ist sozusagen für ihn die Entscheidung sozusagen, was eigentlich immer wo die meisten Juden versuchen, irgendwie einen Spagat zu halten zwischen Universalismus und Partikularismus. Er will eindeutig nur auf die eine Seite gehen. Es entspricht ein bisschen gerade diese, wo er schreibt, alle sind erwählt. Es gibt einen Text im Gebet, das ist der Kiddusch, der Segen über den Wein, der zu Beginn des Schabbat beim Abendessen gesprochen wird. Und das kommt auch in anderen liturgischen Texten vor. Da heißt es in der traditionellen Formulierung, der uns erwählt hat aus allen Völkern. Und das Reformjudentum hat diese Formulierung geändert in der uns erwählt hat mit allen Völkern. Da wo man also in dem Sinne so diesen Gedanken zu haben, dass alle erwählt sind, ist schon etwas, was zumindest im Reformjudentum auch liturgisch durchaus verankert, eine weitere Tradition hat. Und selbst orthodoxe Rabbiner, zumindest in Deutschland des 19. Jahrhunderts, wie Samson Raphael Hirsch, haben auch die Formulierung, das heißt es ja bei der Ankündigung des Auszugs aus Ägypten, dass Gott durch Mose Pharao sagen lässt, Israel ist mein erstgeborener Sohn und wenn du meinen erstgeborenen Sohn nicht freigibst, werde ich deine erstgeborenen Söhne töten. Und zu sagen, also wenn es heißt, Israel ist dein mein erstgeborener Sohn, dann kommen noch andere Söhne nach. Und das ist sozusagen eine durchaus auch in traditioneller jüdischer Theologie verankerter Gedanke, zu sagen, ja, wir sind vielleicht die als ersten Erwählten, aber nicht die einzigen Erwählten. Also von daher, da lässt sich einiges mitmachen, aber Braverman ist sicher an dem allerradikalsten Ende zu sagen, ich möchte eigentlich Schluss machen mit jeder Erwählung. Und das ist nicht ganz unproblematisch theologisch, würde ich sagen, damit klarzukommen, aber vielleicht ist es eine ganz heilsame Provokation, diese Dinge so zu bringen, weil eben es auf der anderen Seite genug Leute gibt, die fast nur noch die Erwählung betonen und von Universalismus nichts mehr hören wollen. Frau Sturms.
Ich würde einmal auf das Ende des Textes nochmal gerne eingehen wollen, wie Herr Reiners das auch gemacht hat. Aber nicht auf den Satz, wir sind alle erwählt, sondern wir sind alle verantwortlich. Und da gehen wir ja eigentlich auf diesen Schöpfungsgedanken, den Schöpfungsglauben. Und da können wir ja auch in eine trialogische Betrachtung eintreten. Und das würde ja auch dem geografischen Ort sehr gut tun. Wenn ich jetzt aber an den geografischen Ort denke, dann sehe ich auch, dass er auf der zweiten Seite im vorletzten Absatz immer noch sagt, Jerusalem bleibt der Ort, an dem Gott weilt.
Also es ist nicht meine persönliche Meinung, sondern er beschreibt hier sozusagen das biblische Narrativ, wie er es interpretiert.
Genau. Und in dem Zusammenhang benutzt er ja dann auch das Adjektiv kadosch oder heilig, was, wenn ich das richtig erinnere, eine der Wesensaussagen über den Ewigen ist.
Ja, da ist der berühmte Unterschied. Also einerseits natürlich, Gott ist heilig und das wird ja dann in Levitikus 19, es ist das sogenannte Heiligkeitssetz, wo es heißt, seid heilig, denn ich, der Ewige, euer Gott, bin heilig. Und da ist so die Spannung zwischen Gott, der der Heilige ist und dem Menschen, der heilig ist. Und da betont Jeschaja Leibowitsch, den ich gerade zitiert hatte, auch, denke ich, ganz wichtig, man muss unterscheiden. Gott ist wirklich in seinem Wesen heilig, aber dem Menschen wird als Aufgabe gesagt, seid heilig. Und da sagt er eben auch Leibowitz, man muss wahnsinnig aufpassen. Und das tun eben Leute, die die Erwählung zu stark betonen, zu sagen, uns ist das sozusagen in der Geburt, im Blut mitgegeben, wir sind erwählt und müssen eigentlich gar nichts mehr dafür tun. Aber es ist heilig werden soll man eben durch das Einhalten der Tora und sich auch bewusst machen, dass man das nie wirklich vollständig erreichen kann. Und ich glaube, das ist eben auch eine Frage der Erwählung und das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Verantwortung zu tun, dass die meisten Leute, außer denen, die eben wirklich nur auf den Landbesitz ausgehen, theologisch sagen würden, die Erwählung ist dafür da, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, nicht einen bestimmten Status zu genießen. Und ich denke, sich das zu bewusst zu machen, ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied.
Ja.
Ich glaube schon, dass man mit seiner Interpretation der hebräischen Bibel, da kann man diskutieren. Also natürlich gibt es diese Tendenz und bei Esra und Nehemia haben wir die Restauration des Tempels. Aber wenn man sich zum Beispiel Jesajas Vision der Zukunft ansieht, da gibt es so gut wie keinen Tempel. Es gibt Jerusalem, das irgendwie auch da, also da kann man nochmal sehr unterschiedliche Visionen auch sehen, die auch von sehr spezifisch bis weiter universell gehen. Anita.
Ja, ich finde interessant und also mir war das jetzt neu. Ich kann das auch aus der evangelischen Theologie heraus auch durchaus verstehen, aber dieser diese berechtigte Kritik an dem judäisch-christlichen Triumphalismus. Also das finde ich tot, also das finde ich einen ganz spannenden Gedanken im Grunde genommen. Ich sag mal, also ich habe mir aufgeschrieben, so diese Juden bringen die Christen heim ins Reich Israel. Also das ist ja schon heftig. Also vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus ist das schon, also einfach eine krasse Geschichte, aber im Grunde genommen, also er beschreibt das in sehr krassen Worten, aber im Grunde genommen ist das das so. Also einfach zu sagen, das Motiv ist schon ein Stück weit, einerseits glauben wir, den Willen wieder gut zu machen, so, und da gibt es auch viel wieder gut zu machen, aber dass man im Grunde genommen eigentlich es wiederholt, das ist schon, also die Motivik, die da war, ich sag mal, das Judentum auszuschließen, sozusagen aus dem christlichen Heilsverständnis und jetzt in der Wiedergutmachung sozusagen mitzureiten und es sich mit anzueignen, das schon ein genialer Schachzug, denn sonst meistens in dieser Form die Rechten hinkriegen. Also das finde ich schon stark. Also das ist ein Gedanke, den ich wirklich jetzt so zum ersten Mal gelesen habe, den ich spannend finde. Und der zweite Gedanke, den ich auch ungewöhnlich finde, ist in dem letzten Abschnitt auf Seite 2, wo er im Grunde genommen sagt, das Christentum hätte die Möglichkeit gehabt, oder im Dialog mit dem Christentum wäre die Möglichkeit entstanden, aus dem exklusivistischen Verständnis wegzukommen, hin zu ein, nicht nur zu einem universalistischen, sondern hin zu einer Gemeinschaft, die egalitär sein will und bezieht sich hier auf Jesus, finde ich auch total spannend. Also, weil dafür steht das Christentum ja nun gar nicht, egalitär zu sein. Das ist alles andere als das. So. In den Ursprungsgedanken vielleicht schon. Aber das finde ich, also, ne, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, im jüdisch-christlichen Dialog zu sagen, wir könnten uns gemeinsam öffnen, sozusagen, und dann dahin kommen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, der vor dem Nächsten ist, dieser Frage der Erwählung aller, zu sagen, das, was in der Schöpfung angelegt ist, nämlich der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen, zu sagen, dann kriegen wir das hin, nämlich für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen, die Zielpunkt der Tora ist. So, und das geht eigentlich nur gemeinschaftlich. Das finde ich einen total spannenden Gedanken. Würde auch fürs Christentum heißen, sie müssten da auch selber nochmal ihre eigenen Kirchen nochmal angucken und schauen. Ja, also finde ich auch einen eigenen, sehr wertvollen Gedanken, mit dem man sich nochmal näher auseinandersetzen könnte.
Ja, ich muss sagen, es waren gerade wirklich diese Gedanken von Braverman und die auch noch in einem anderen Artikel von einer katholischen Theologin gelesen habe, die meine Idee dieser Veranstaltung geboren hat, so, auch so diese Problematik des jüdisch-christlichen Dialogs zu sehen. Und ich denke, also Braverman spricht natürlich in erster Linie zu Christen, weil er sozusagen auch eben erreichen möchte, dass Christen sozusagen die unheilvolle Verbindung zu dem Staat Israel, wie er sie sieht, ändern. Und damit schafft er, denke ich, auch schon einen starken Gegensatz zwischen der Botschaft Jesu und dem sich daraus entwickelnden Christentum. Dann und kann vielleicht in dem Sinne da eben auch gut Jesus als einen Juden des ersten Jahrhunderts sehen und ihn dafür auch ein Stück eben für das Judentum in Anspruch nehmen, aber weiß natürlich auch, dass die christliche Kirche danach anders aussieht. Und es ist sicher etwas, eben die evangelische Theologie ist wesentlich weitergegangen in ihrer Beschäftigung mit der Landtheologie. Da ist viel mehr an Überlegungen, eben auch den Staat Israel als heilsgeschichtliche Größe zu sehen. Das geht letztlich zurück auf die anglikanische Theologie des 19. Jahrhunderts in England, die eben auch durchaus vor dem Hintergrund der beginnenden Gleichberechtigung der Juden in den europäischen Ländern den Gedanken entwickelt hat, ja, Das muss ja auch eine Bedeutung haben, dass die Juden jetzt in einer besseren Situation sind. Und eigentlich wäre es doch wünschenswert oder eigentlich nötig, dass sie wirklich auch in ihr altes Land zurückkehren, denn da, nur dann kann die Parousie stattfinden. Also in dem Sinne ist das vielleicht genau dieser gemeinsame Triumphalismus. Wir können die Wiederkunft Jesu nur erreichen, wenn wir vorher den Juden ermöglicht haben, in das verheißene Land zurückzukehren. Und das ist natürlich das, was gerade die amerikanischen Evangelikalen heute auch weiterhin bringen. Da ist die deutsche evangelische Theologie ist da um einiges differenzierter, würde ich sagen, aber das ist so eine Strömung, die da ist. Und gegen die Braverman, der sich natürlich in den USA hauptsächlich mit diesen protestantischen Richtungen auseinandersetzt, vor allem geht. Ich denke, die katholischen Texte, die wir gelesen haben, sind in dem wesentlich weniger problematisch, obwohl er sie sicher auch in einigen Aspekten kritisieren würde, würde ich vermuten. Cor.
Ja, ich wollte noch sagen, ich dachte, in Amerika, also die Vereinigten Staaten, ist in fast jede oder ganz viele theologische Fakultäten ist ein Jude, ist da auch fest beteiligt, wenn ich das gut verstanden habe. Das war in Europa hier manchmal sehr schwierig, auch in Amsterdam. Aber das andere, was ich sagen wollte, bei mir das Wort, was hängen geblieben ist, das Wort Pacht. Und das geht dann auch der Verantwortlichkeit, für was wir mit unserer Welt machen. Das habe ich hier rausgeholt. Das haben mir auch gelacht, dachte ich, in andere Texte gelesen letzte Zeit, wenn ich richtig bin, oder habe ich falsch?
Ja, das ist genau der wichtige Text aus Levitikus, wo eben Gott sagt, mir gehört das Land und ihr habt es nur als Fremde und Beisassen. Und das ist interessanterweise ein Text, den man in der zeitgenössischen Orthodoxie in Israel nicht so gerne in seiner Ernsthaftigkeit sieht, weil er eben nicht ins Schema passt. Und das hat halt, und ich denke, da in dem Sinne, man kann ja auch, denke ich, die ganze Geschichte des Volkes Israel als ein Beispiel für den Schöpfungsauftrag sehen und da eben also auch genau wie dem Menschen gesagt ist, er soll über die Welt herrschen, aber sie auch bewahren. Letztlich ist das dasselbe. Auch der Mensch kann die ganze Erde heute, also heute können wir uns das zumindest vorstellen, der Mensch kann auch von der Erde ausgespielt werden, so wie das Volk Israel aus seinem Land ausgespielt werden kann. Das war etwas, was der biblische Verfasser sich vielleicht noch nicht vorstellen konnte, aber heute wissen wir, dass wir das machen können.
Gibt es denn auch ein hebräisches oder Begriff für Pacht? Oh, neugierig.
Gibt es Chachar, aber es kommt so in der Bibel nicht vor. In Levitikus ist es eben der Ausdruck, mir gehört das Land und ihr seid in ihm Fremde und Beisassen. Das eben zeigt, euch ist das Land nicht als Erbe, das euch wirklich eben wie Immobilienbesitz gehört. In dem Sinne kann man es als mit dem modernen Wort Pacht dann bezeichnen. Das kommt in der Bibel aber so nicht vor.
Okay, danke.
Ja, ich glaube, wenn jetzt keine aktuellen Meldungen dazu mehr sind, ich denke, es sind sicher noch Dinge, über die man weiter nachdenken und diskutieren kann, aber dann könnten wir vielleicht in unsere Schlussbetrachtung gehen.